die Unabhängigkeitserklärung von 1776. Im Jahre 1770 zählte Großbritannien zu den führenden Kolonialmächten in Europa. Die Briten besaßen in Indien, der Karibik und Nordamerika wertvolle Handelsstützpunkte, doch die 13 Kolonien in Nordamerika rebellierten. Die Kolonisten waren erzürnt darüber, dass sie nur mit dem britischen Mutterland Handel treiben durften. Zudem hatte der britische König George III. Erklärt, die Kolonisation von Nordamerika sei beendet und werde nicht über die Bergkette der Appalachen hinausgehen. Das sahen die landhungrigen Siedler aber ganz anders, denn sie wollten nach Westen expandieren. Es gefiel den Siedlern nicht, dass ihre Kolonien von einem britischen Gouverneur regiert wurden, den sie nicht gewählt hatten. Auch, dass die Siedler Steuern an London abgeben mussten, aber keine Abgeordneten ins britische Unterhaus entsenden durften, empfanden sie als ungerecht. Besteuerung ohne Mitsprache sei Tyrannei, erklärten jene Siedler, die den Bruch mit London wollten. Als die Krone in England damit begann, Zölle auf Leder, Papier, Tee und andere Produkte zu erheben, die von Europa nach Nordamerika exportiert wurden, reagierten die Bewohner der 13 Kolonien mit Unmut. Obwohl nur wenig britischer Tee in den Kolonien getrunken und verkauft wurde und der Ertrag aus der Teesteuer entsprechend gering war, waren die Siedler in den Kolonien über die Teesteuer besonders erzürnt. Um ihren Unmut zu zeigen, veranstalteten sie im Hafen von Boston in der Kolonie Massachusetts im Jahre 1773 einen Aufstand, die sogenannte Boston Tea Party. 60 als Indianer verkleidete Siedler ernteten ein britisches Schiff und warfen 342 Kisten des wertvollen Tees ins Wasser. Sie zerstörten also fremdes Eigentum. Die Regierung in London unter König George III. Reagierte scharf auf die Provokation und schickte Truppen, die den Befehl hatten, die Rebellion in den Kolonien zu beenden. Öffentliche Versammlungen wurden verboten. Ein Teil der Siedler, die sogenannten Loyalisten, wollten auch in Zukunft zum britischen Imperium gehören. Doch ein anderer Teil, die sogenannten Patrioten, wollten genau dies nicht. Die Patrioten schürten die Rebellion und forderten den Austritt aus dem britischen Imperium, das sie als ungerecht und despotisch bezeichneten. Am 19. April im Jahre 1775 kam es zum ersten Gefecht. Die Briten töteten sich nun gegenseitig in Nordamerika. Am ersten Tag der Zusammenstöße in der Nähe von Boston starben bereits 368 Menschen, darunter 273 britische Soldaten und 95 Siedler. Im August 1775 erklärte der König die nordamerikanischen Kolonisten offiziell zu Rebellen. Die Siedler radikalisierten sich, erklärten gegenüber London den Kriegszustand und ernannten George Washington, einen 43-jährigen Plantagenbesitzer aus Virginia, zum Oberbefehlshaber ihrer neu geschaffenen Armee. Wie viele andere Patrioten hatte auch George Washington enge Verbindungen zu England. Er war zwar, wie sein Vater, in der Kolonie Virginia geboren, doch sein Urgroßvater war ein Engländer aus Essex, nordöstlich von London. Die Patrioten könnte man als Terroristen bezeichnen, weil sie Gewalt einsetzten, vor Mord nicht zurückschreckten und ein politisches Ziel verfolgten, nämlich den Abzug der britischen Soldaten aus den 13 Kolonien. Doch diese Bezeichnung wurde nicht verwendet. Die Patrioten sahen sich als Kämpfer für eine gerechte Sache, den Widerstand gegen das despotische britische Imperium. In der US-Geschichtsschreibung werden sie daher als Freiheitskämpfer bezeichnet. Wer Terrorist und wer Freiheitskämpfer ist, kann auch heute nicht einfach erkannt werden, denn beide setzen auf Gewalt. Die Wortwahl ist letztendlich einzig eine Frage der Perspektive. Am 4. Juli 1776 erklärten die 13 britischen Kolonien in Nordamerika ihre Loslösung von Großbritannien und ihr Recht, einen eigenen souveränen Staatenbund zu bilden. Mit der von Thomas Jefferson verfassten Unabhängigkeitserklärung entstanden die USA. Als Independence Day ist der 4. Juli bis heute der US-Nationalfeiertag. In der Präambel deklarierten die Siedler weise, dass jeder Mensch zur Menschheitsfamilie gehört und dass niemand unterdrückt werden darf. Zitat: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Zitat Ende. Diese Formulierung war für die damalige Zeit revolutionär und weitsichtig. Die USA entstanden aus edlen Werten. Die Friedensbewegung orientiert sich auch heute noch an der Unabhängigkeitserklärung und dem Prinzip Menschheitsfamilie, das im Kern besagt, dass das Leben heilig ist. Einem bei vielen Amerikanern populären Geschichtsbild zufolge ist die Geschichte der Vereinigten Staaten eine Geschichte des Triumphs von Freiheit, Fortschritt und Demokratie, erklärt Manfred Berg, der Geschichte an der Universität Heidelberg lehrt. Aber diese Meistererzählung deckt sich nicht mit den Fakten. Es muss daran erinnert werden, dass die in der Unabhängigkeitserklärung deklarierten Werte schon damals nicht umgesetzt wurden, weil die Siedler in den 13 Kolonien gleichzeitig Sklaven hielten und diesen keineswegs die gleichen Rechte oder sogar Freiheit einräumten. Im Weiteren wurden auch die Indianer nicht zur Menschheitsfamilie gezählt, ihr Recht auf Leben haben die Siedler nie geachtet. Auch ihre Frauen sahen die Siedler keineswegs als den Männern gleichwertig an. Erst 1920 wurde in den USA den Frauen das Wahlrecht zugestanden. Nur gegenüber dem britischen Imperium legten sie eine andere Messlatte an und forderten, dass jede Regierung die Freiheit des Individuums und sein Recht auf Leben zu schützen habe. Die Siedler proklamierten auch ein Recht des Volkes auf Widerstand gegen eine tyrannische Regierung. Wenn eine Regierung, gemeint war das britische Imperium und König George III., despotischen Machtmissbrauch betreibe, dann müsse das Volk diese Regierung stürzen, erklärten die Siedler in der Unabhängigkeitserklärung. Zitat: Zwar gebietet Klugheit, dass von langer Zeit her eingeführte Regierung nicht um leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen. Und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, dass Menschen, solange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als sich durch Umstoßung solcher Regierungsformen, an die sie gewöhnt sind, selbst Recht und Hilfe verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen Eingriffen auf ein und dieselbe Gruppe gerichtet ein Ausmaß erreicht, das an Despotismus grenzt, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, eine solche Regierung abzuwerfen und sich für ihre zukünftige Sicherheit neue Gewähren zu verschaffen. Despoten, die ihre Macht missbrauchen, müssen durch das Volk gestürzt werden. Darin besteht der Kerngedanke des Patriotismus. Die Patrioten haben damals sehr genau zwischen dem Volk und der Regierung unterschieden. Heute ist das in den USA nicht mehr der Fall. Wer sich gegen die Regierung und den Präsidenten in Washington äußert und ihren Machtmissbrauch anprangert, was Vertreter der Friedensbewegung wiederholt getan haben, wird als unpatriotisch diffamiert. Doch dies ist eine Verdrehung der Begriffe. Der Glaube, dass ein Patriot der Regierung blind gehorcht, ist falsch und konnte nur durch die Massenmedien in die Köpfe eingepflanzt werden. Die Umdeutung war erfolgreich. Wer heute den sogenannten Krieg gegen den Terror kritisiert, wird schnell als unpatriotisch diffamiert. Der Kampf gegen das britische Imperium. Unabhängig waren die USA auch nach der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung noch nicht, weil der britische König den Austritt aus dem britischen Imperium nicht akzeptieren wollte. Die Siedler mussten erst hastig eine reguläre Armee aufbauen. George Washington, der Anführer der Rebellen, führte mit nur 15.000 Soldaten einen Guerillakrieg gegen die britischen Truppen. Eine Luftwaffe gab es damals nicht. Der Krieg wurde vorwiegend auf dem Land ausgefochten. dass die Royal Navy, die damals stärkste Flotte der Welt, den Atlantik dominierte, half London wenig, denn die 13 Kolonien konnten sich selbst ernähren. Ein Abschneiden der Versorgungswege und Aushungern des Gegners, die klassische Kriegsführung der britischen Marine, war gegen die Siedler wirkungslos. Die Franzosen beobachteten die Rebellion in Nordamerika mit Interesse. Sie wünschten sich eine Niederlage der Briten und belieferten daher die Guerillas von Washington mit Waffen. London wiederum stärkte seine Einheiten dadurch, dass in Europa 30.000 Söldner angeworben wurden, die große Mehrheit davon Deutsche, welche in den Krieg nach Nordamerika verschifft wurden. Zudem bewaffneten die Briten auch Indianer, weil sie hofften, so die Rebellion in den 13 Kolonien zu zerschlagen. Doch dies gelang nicht. Als Frankreich die Unabhängigkeit der 13 Kolonien anerkannte und ab dem Jahre 1780 selbst auf der Seite der Siedler mit französischen Soldaten in den Unabhängigkeitskrieg eingriff und mit George Washington gegen die Briten kämpfte, wendete sich das Blatt. Das britische Imperium musste im Vertrag von Paris im Jahre 1783 alle 13 Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen und verzichtete auf alle Gebietsansprüche östlich des Mississippi. Nur Kanada blieb unter britischer Souveränität. Der Vertrag von Paris wurde in London als große Schmach und in Paris und Washington als großer Triumph empfunden. Die 13 Kolonien sicherten sich mit diesem Vertrag auch das große Gebiet zwischen den Appalachen und dem Fluss Mississippi, wodurch das Staatsgebiet der noch jungen USA enorm vergrößert wurde. Im Gegenzug erhoben die USA keine Ansprüche mehr auf die britischen Besitztümer im Norden, wodurch die Grenze zu Kanada entstand. Unter der Führung von James Madison gaben sich die 13 Kolonien im Jahr 1788 eine gemeinsame Verfassung und erschufen als Legislative den aus Senat und Repräsentantenhaus bestehenden Kongress. Als Exekutive einen von Wahlmännern aus den Einzelstaaten gewählten Präsidenten und als Judikative den obersten Gerichtshof als höchste juristische Instanz. George Washington, der dank der Unterstützung von Frankreich die Briten geschlagen hatte, wurde im Jahre 1789 zum ersten Präsidenten der USA gewählt. Der unersättliche Landhunger der Siedler schob die Siedlungsgrenze, die sogenannte Frontier, immer weiter nach Westen. Die Indianer, welche sich gegen die Ausbreitung der Siedler wehrten, wurden getötet oder vertrieben. So entstanden östlich vom Mississippi unter anderem die neuen Bundesstaaten Kentucky, Tennessee, Ohio, Louisiana, Indiana, Mississippi, Illinois und Alabama, auf dem Land, das den Indianern geraubt worden war. Im Norden versuchten die USA, Kanada zu erobern. Doch das misslang, weil die Briten 1814 im sogenannten Zweiten Unabhängigkeitskrieg die neue Hauptstadt Washington und das Weiße Haus niederbrannten. Erfolgreicher war die US-Expansion nach Westen. Frankreich verkaufte unter Napoleon 1803 seine große Kolonie Louisiana, benannt nach dem französischen Sonnenkönig Louis XIV, für den Spottpreis von 15 Millionen Dollar an die USA, die dadurch ihr Staatsgebiet auf einen Schlag verdoppelten. Auf dem riesigen Gebiet westlich des Mississippis entstanden unter anderem die neuen Bundesstaaten Missouri, Arkansas, Iowa, Minnesota, Kansas, Nebraska und South Dakota. Der Louisiana Purchase war das größte Grundstückgeschäft der Geschichte. Die Indianer, die das Land seit Generationen bewohnt hatten, wurden durch Krieg vertrieben. Warum nur verkaufte Napoleon ein so großes Gebiet für so wenig Geld? Weil er sich in Europa auf einen großen Krieg mit England vorbereitete und nicht gleichzeitig in der neuen Welt ein Kolonialreich unterhalten konnte. Napoleon hoffte, mit der prall gefüllten Kriegskasse die Kontrolle über ganz Europa zu erringen und sich danach wieder Nordamerika zuwenden zu können, was ihm aber nicht gelang. Im Jahre 1815 unterlag Napoleon in der Schlacht von Waterloo dem englischen General Wellington und dem preußischen Feldmarschall Blücher. Heute erinnert noch der Name der Stadt New Orleans im Bundesstaat Louisiana am Golf von Mexiko an den einst großen Kolonialbesitz der Franzosen in Nordamerika. Alaska erwarben die USA im Jahre 1867 für den Spottpreis von 7 Millionen Dollar von Russland und erzielten dadurch einen weiteren riesigen Gebietszuwachs. Noch heute erinnert die 1886 eingeweihte Freiheitsstatue im Hafen von New York an den großen Einfluss von Frankreich auf die Geschichte der USA. Die Statue wurde von einem französischen Künstler in Paris gefertigt, mit Schiffen über den Atlantik gebracht und in New York wieder zusammengebaut und ist ein Geschenk des französischen Volkes. Die Freiheitsstatue streckt mit der rechten Hand eine Fackel hoch und hält in der linken Hand eine Inschriftentafel mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776. Zu Füßen der Statue liegt eine zerbrochene Kette, welche die Befreiung aus der britischen Knechtschaft symbolisiert. Tatsächlich hätten die 13 Kolonien ohne die Unterstützung von Frankreich vermutlich nie ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt.